Ich denke, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau. Ich meine, da ist wahrscheinlich hat jede Spielerin ihren Fanclub hier sozusagen. Was ich persönlich, was es eigentlich nur in Deutschland gibt, ich denke, also ich bin da kein Fan davon, dass jeder seinen Fanclub bekommt, denn ich meine, wir spielen hier in Deutschland und ich finde, wenn dann eine Deutsche auf dem Platz steht, dann sollten auch alle für die Deutsche sozusagen sein.
CrossCourt meldet sich zurück und nimmt jetzt Fahrt Richtung der French Open auf. Wir haben dazu gleich 3 Folgen geplant, bevor es in Paris losgeht. Die letzte wird dabei eine Sonderfolge, wo wir mal was bisschen anderes ausprobieren wollen, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Heute widmen wir uns erstmal den aktuellen Geschehen, denn da gibt es ja auch einiges zu besprechen. Einerseits bei den Herren mit Zverevs Form, dessen Zoff mit Medvedev, aber eben auch die Sorgen rund um Nadal und Djokovic. In den Shownotes findet ihr dann auch die jeweiligen Timecodes zu den Themen, denn wir wollen jetzt erstmal mit den Damen starten. Ich war nämlich für Sport 1 beim wirklich wahnsinnig gut besetzten Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart akkreditiert und habe da auch fleißig Stimmen für euch gesammelt, wovon ihr einige ja heute bereits hören werdet. Wie es der Zufall so wollte, war auch mein Co-Host Dennis Heinemann da, denn Dennis hat dort die ebenfalls stattfindenden Racket Sports World moderiert. Vor seinen Einsätzen hatte er aber auch immer etwas Zeit, Eindrücke vom Tennisturnier zu sammeln. Und bevor wir jetzt zu den Stimmen und Analysen kommen, vorab gefragt, Dennis, wie waren denn so deine Eindrücke allgemein vom Turnier? Was waren deine Highlights, abgesehen von unserem hart erkämpften Doppelsieg auf der Midsize-Tischtennisplatte?
Ah, stimmt, das hatten wir ja auch. Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wir haben da ja einen Satz gespielt in der Racket Sports World auf so einer kleinen Tischtennisplatte. Stimmt, das war, den haben wir uns knapp gesichert. Wir können ja dazu sagen, jetzt ist gerade Dienstagnachmittag. Ich bin gestern zurückgekommen. Ehrlicherweise waren dann diese 9 Tage, die echt vollgepackt waren teilweise, manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn man dann davon wieder zurückkommt, ist man natürlich noch so ein bisschen erschöpft, weil da steckten viele Sachen drin. Also Billie Jean King Cup war ja ganz am Anfang noch, habe ich auch was von mitbekommen. Dann diese ganze Porsche Tennis Grand Prix Woche mit Qualifikation, mit Hauptfeld und so weiter auf teilweise am Anfang noch 3 Plätzen, also Center Court und Platz 1 und Platz 2. Genau, und daran anschließend dann noch in der Nebenhalle diese Racket Sports World, wo man ganz viel ausprobieren konnte. Also da gab es Tischtennis und Touchtennis und Badminton und Paddle und diese ganzen Trendsportarten. Und das habe ich hier und da so ein bisschen moderiert. Durfte sogar am letzten Tag, am Sonntag vorgestern, kurz mal was in der Porsche Arena im Vorprogramm moderieren. Das war natürlich auch cool, auch wenn da noch nicht ganz so viele Leute da gewesen sind. Aber insgesamt kann man sagen, mit dem Titelsponsor da drin, ne, kann man sich ja sicherlich vorstellen, für alle, die da noch nicht gewesen sind, das ist schon nicht so schlecht, alles da so vor Ort, diese ganzen Umstände, und ich kann auch verstehen, warum einige Spielerinnen das Turnier schon häufig als das beliebteste Turnier gewählt haben. Hotel ist direkt daneben, beim Fußballstadion des VfB sozusagen, kurze Wege, alles sehr, sehr gut organisiert, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich meine, du bist ja schon mal da gewesen, für mich war es dann alles noch neu, aber war eine tolle Woche oder waren tolle 9 Tage, muss ich sagen.
Ja, also ja, ich war schon öfter da. 9 Tage waren es bei mir nicht. Es ging nur 3 Tage, aber ich war ja froh erstmal, dass ich nach der Pandemie wieder mal zu einem Tennisturnier vor Ort durfte. Sonst waren es vor allem PKs via Zoom. Insofern war ich echt froh, dass ich für Sport 1 da mal wieder hin durfte, um Eindrücke zu erhalten, aber eben auch viele Stimmen der Topstars und auch deutschen Spielerinnen zu sammeln. Und zum Turnier, ja, wie du gesagt hast, also ich garantiere euch, wir kriegen keinen Cent von Porsche und schon gar keinen Porsche leider. Aber es gibt einen Grund, wie du sagst, warum es bei den Spielerinnen so beliebt ist. Ich war auch schon bei einigen Turnieren, aber Stuttgart ist von denen, bei denen ich war, schon oberstes Regal von der Organisation und allem. Beim Billie Jean King Cup, muss man sagen, war der Fanauflauf, ja, laut Streambildern und auch Hörensagen von Leuten vor Ort schon noch überschaubarer. Aber beim Turnier war es dann unter der Woche gut gefüllt. Ab Freitag dann sowieso, hat man ja gesehen. Und Publikum ist insgesamt auch sehr fachkundig. Auch wenn Tatjana Maria etwas gestört hat, aber das erzählen wir euch dann später. Was auch cool ist, genau, dass es eben nicht nur diesen Main Court gibt in der Porsche Arena, du hast Racket Sports World angesprochen, aber auch so drumherum Aufschlagmesser, Rennsimulatoren, Agentenspiele, also alles Mögliche, was auch, glaube ich, den Kids Spaß gemacht hat. Deswegen, wenn da jemand halbwegs aus der Nähe und Tennis begeistert ist, kann er sich ja für nächstes Jahr vielleicht mal auf den Zettel nehmen. Aber genug vom Drumherum, lass uns zur Action auf den Platz kommen. Wir werden es heute ein bisschen anders machen und wirklich oft auch versuchen, die Spielerinnen selbst zu Wort kommen zu lassen. wie es der Zufall so will, hatte ich unter der Woche auch schon in weiser Vorausahnung vor allem den Finalistinnen viele Fragen gestellt. Lass uns doch mal mit der Siegerin Iga Świątek anfangen. Wie sehr hat dich ihr Auftritt nach ihrer Verletzung überzeugt? Ist sie auf Sand überhaupt schlagbar?
Also, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass man an diesen Platz 2 oder auch Platz 1, vor allen Dingen aber Platz 2, der dann am Anfang in der Qualifikation noch genutzt wurde, richtig als Matchcourt, das war natürlich dann ein Trainingsplatz. Und man kam dann wirklich unfassbar nah ran an alle Topspielerinnen. Und das war ja wirklich wahnsinnig gut besetzt. Dementsprechend auch an Iga Świątek. Dann steht man da an der Bande und sie ist dann nur die 5-6 Meter entfernt zusammen mit ihrem Coach und trainiert dann da. Und da guckt man natürlich mal ein bisschen genauer hin. Also, wenn ich jetzt mal nur auf die Ergebnisse gucke, dann sind es jetzt 4 Matches gewesen im Hauptfeld gegen Zheng, gegen Pliskova, gegen Jabeur. Okay, das kriegt sie dann sogar noch geschenkt, weil Verletzung beim 3-0 im ersten Satz oder 0-3 aus der Sicht von Jabeur und dann eben das gleiche Finale wie im Vorjahr gegen Sabalenka. Ich würde sagen, sie hat natürlich auf Sand mehr Möglichkeiten gegen diese anderen beiden. Wir haben ja jetzt über dieses Trio schon gesprochen, auch in der letzten Folge, also gegen Rybakina und Sabalenka. Sie hat mehr Möglichkeiten, das kommt ihr ein bisschen entgegen. Also ich glaube nicht, dass sie da so Gefahr läuft, so weggeschossen zu werden. Sie kann mehr mit ihrem Spin arbeiten. Ich glaube trotzdem, dass es heiße Duelle geben kann und wird. Ich glaube jetzt nicht, dass es automatisch so läuft, dass sie auf jeden Fall gesetzt sein muss, weil sie war auch wieder im Finale gegen Sabalenka sehr, sehr stark. Und wenn sie das kontinuierlich so bringen kann, ist sie natürlich die Top-Favoritin für Roland Garros. Aber trotzdem, die Situation, die wir jetzt haben, ist nicht unbedingt mit der zu vergleichen wie im letzten Jahr, als sie diesen Mega-Run hatte und sie eigentlich wirklich komplett unschlagbar gewesen ist. Und das war ja auch deine Frage. Also so, also ganz unschlagbar würde ich nicht sagen, aber Top-Favoritin für alles das, was kommt, ist sie trotzdem.
Ja, ob sie auf Sand überhaupt schlagbar ist, werden wir jetzt, glaube ich, in Madrid sehen. Dort hat sie bisher nur 2021 gespielt und damals gegen Ash Barty verloren. Also die wird sie ja diesmal kaum stoppen können. Aber durch die speziellen Bedingungen aufgrund der Höhenlage dort in Madrid gebe ich eine Sabalenka ja dort sicher größere Chancen, sie auf Sand zu schlagen. Wir hatten das ja auch bei Nadal immer, der Madrid nur 5-mal gewonnen hat. Also bei den meisten anderen Sandplatz-Turnieren sind wir jetzt schon zweistellig. Und ich will Świątek jetzt nicht mit Nadal vergleichen, aber ihre Dominanz auf Sand sehe ich schon ähnlich. Sie hat auch jetzt 41 ihrer 44 letzten Partien auf Sand gewonnen. Dennoch war ich gespannt, wie sie in Stuttgart auftritt, weil für ihre Verhältnisse hatte sie jetzt bisher eben ja, kein Mega-Jahr und jetzt auch noch eine kleine Verletzungspause gehabt. Mhm. In Stuttgart gibt es ja bei dem kleinen Feld auch kein leichtes Los am Anfang, wo du dich erst langsam einspielen kannst. Und mit Shin Wen-Sheng hatte sie auch in der Vorsaison schon häufiger Probleme. Nach einem souveränen ersten Satz wurde das auch echt tricky. Also sie hat einen Vorsprung verspielt, Bälle sind ihr weggeflogen, sie ist fast gestürzt, aber ist total ruhig und bei sich geblieben. Das hat mich beeindruckt, weil habe ich sie nach dem Match auch gefragt, ob es mal das perfekte Match direkt war, um zurückzukehren und ein bisschen diesen Staub abzuschütteln. Und ja, hören wir uns einfach kurz an, was sie dazu sagte. Ich fasse dann auch für mich das Zentrale daraus danach noch kurz zusammen.
Well, you know, I wouldn't call anything perfect because, you know, there's always something you can improve. But for sure, as I said, you know, even though I had like up and down, I'm happy that, yeah, I was solid at the end and I really could be more composed and got my level up. So I'm pretty happy with the result. And I think it was a pretty cool match. I was like disciplined tactically and mentally as well. So I feel like, you know, I really need matches right now. So each of these matches on center court with this nice atmosphere is giving me a lot of experience.
Ich würde nichts perfekt nennen. Es gibt immer etwas, was man verbessern kann. Das ist schon so ein Merkmal von ihr, finde ich, dass sie selten zu euphorisch wird, abseits vom Jubel nach dem Matchball vielleicht. Selbst wenn sie 6-0, 6-1 gewonnen hat, du denkst immer, naja, besser geht's doch kaum. Und sie hat aber auch gesagt, dass sie im Moment vor allem Matches braucht. Und die hat sie ja dann auch bekommen, weil gegen Pliskova hat man schon beim totalen Fehlstart ein bisschen gesehen, das ist durchaus ungewöhnlich für sie, dass ihr da noch ein bisschen diese Matchpraxis gefehlt hat. Und aber danach hat sie aufgedreht und es war ja übrigens auch ihr erstes Dreisatzmatch in dem ganzen Jahr. Das hatte ich sie kurioserweise kurz vorher noch gefragt, ob sie sich dem überhaupt bewusst ist und woran das liegt, weil ihre klaren Siege, gut, die waren meist gut zu erklären, aber warum diese einseitigen Niederlagen in dem Jahr? Also kriegt sie da manchmal zu schnell Panik, wenn es nicht läuft? Und ja, lass uns hören, was sie dazu sagte.
No, I wouldn't say so. You know, I've been talking about, you know, what happened in Australia and all the pressure that I faced. So for sure it wasn't easy back there. But I would say, you know, I lost against pretty solid players, you know, Barbora, Elena. So, you know, I know they can play good tennis. And for sure, you know, I want to not lose, not play tight matches because I want to lose easy. I want to win easy, but for sure when it comes, you know, it's the only thing I can do. It's kind of learn for the future and think what I have to change. But I wouldn't say it has something to do with like mentality or anything. It's just how these matches were played, you know, and that's fine. But I'm not really coming back to that. And as you see, I didn't even know that I didn't play a three-set match, so I don't really care.
Aus Längengründen haben wir den Austausch zwischen uns beiden davor noch weggelassen, denn Świątek hatte zunächst skeptisch gewirkt und gezweifelt, dass sie wirklich noch kein Dreisatzmatch in dem Jahr hatte, aber die Kollegin der WTA hat es ihr dann auch bestätigt. Für sie lag es jedenfalls nicht daran, dass sie zu panisch geworden wäre, vielleicht bei den Australian Open, wo sie eben viel Druck verspürt hatte, aber danach hat sie dann doch gegen eben ziemlich gute Gegnerin verloren, wo ich ihr auch zustimme. Es war aber trotzdem ein bisschen zu einseitig für meinen Geschmack. Aber sie hat ja auch gesagt, wenn es passiert, dass sie daraus lernen und darüber nachdenken will, was sie ändern muss. Nur die Niederlagen wären bisher in dem Jahr eher jetzt am Matchverlauf gelegen und weniger an der Mentalität. Ich weiß auch nicht, ob sie direkt danach ein Dreisatzmatch gespielt hat, um es mir zu zeigen. Aber es war, schade war halt, fand ich dann vor allem, dass das Duell mit Jabeur wegen deren Verletzung ja quasi ausfiel im Halbfinale, weil das Finale gegen Sabalenka war richtig gut. Ich hatte auch das Gefühl, die beiden mögen sich nicht so sonderlich, also schon so kleine Rivalität. Will jetzt auch nicht zu groß reden, aber sowas macht ja ein Match oft noch intensiver. Und Świątek war aber schon die solidere und hat auf Sand, wie du sagtest, auch schon das komplettere Spiel einfach mehr Möglichkeiten. Obwohl die Bedingungen in Stuttgart, ich meine, diesmal waren es ein bisschen langsamer, aber eigentlich liegen die Sabalenka schon, war jetzt auch ihr drittes Finale in Stuttgart. Aber am Ende landen die Porsche halt dann doch bei Świątek.
Ja.
Wir hören die Polen später dann in der Folge und in der nächsten auch nochmal. Lass uns jetzt zu Sabalenka kommen. Auch guter Start in die Sandplatzsaison wieder. Was traust du der denn dieses Jahr auf Sand zu?
Zum Glück hat sie das übrigens ganz humorvoll genommen mit dem Porsche, ne? Also macht sie ja auch ihre Witze dazu, dass es wieder nicht sein sollte und so. Und habe ich mich sowieso noch gefragt, wie sehr die diesen Sportwagen denn tatsächlich dann da so haben wollen. Aber ich glaube, wenn man ihn noch gar nicht gewonnen hat, dann hätte man den vielleicht schon ganz gern. Ja, auch bei Sabalenka kam ich ganz, ganz nah ran. Trainingseindrücke, das ist wirklich, ich stand vorher auch noch nicht so nah am Court bei ihr, aber das ist eine unglaubliche Wucht, mit der sie da agiert, wenn sie drauf geht, wenn sie dann die Aufschläge reingespielt bekommt, vielleicht weil der Coach ein bisschen im Feld steht nochmal, ne? Dann kriegst du natürlich noch mehr Druck auf den Aufschlag und dann geht die darauf. Das ist wirklich Wahnsinn. Letztes Jahr schon Finale gespielt, genau. Jetzt wieder kein Porsche. Okay, aber ich habe mir nochmal das letzte Jahr aufgemacht und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Ergebnis, was ich hier jetzt gefunden habe, dafür sprechen könnte, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser noch werden kann auf Sand bei ihr. Also wenn man mal da reinguckt, 2022 Stuttgart-Finale, gerade schon gesagt, wieder also gegen Świątek verloren. Springen wir mal ein bisschen weiter, dann kam Madrid, da ist sie früh raus, dann kam Rom und da stand sie im Halbfinale auch wieder Świątek gegenüber und da kriegt sie ein 2-6-1-6, super deutlich. Und da würde ich sagen, dass sie jetzt es waren zwar nur ein paar Spiele, die sie jetzt mehr gewonnen hat in Stuttgart im Finale gegen Świątek, aber ich glaube, dass sie da mit allem, was jetzt auch vorher schon gewesen ist, mit Start ins Jahr und Australian Open und plötzlich haben wir ein neues Trio da oben, dass sie da vielleicht selbst auch mehr irgendwie dran glaubt, dass was gehen kann, auch wenn man bei ihr natürlich nicht sofort an Sand denkt. Also wenn du den Namen Sabalenka hörst, dann denkst du ja nicht, jo, Sand, das wird auf jeden Fall was. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht ein bisschen mehr geht. Ihre riesengroße Krise mit den Aufschlägen, auch wenn das Thema nicht ganz weg ist, also mit den Doppelfehlern, hat sie trotzdem ja irgendwie so ein bisschen überwunden und eigentlich kann sie positiv da jetzt reinstarten in diese Sandplatzsaison.
Ja, also wie erwähnt, liegt dir Stuttgart natürlich auch einfach mehr. Madrid hat sie zum Beispiel 2:21 schon gewonnen. Also auch da die Höhenlage kommt ihrem Spiel, glaube ich, gut entgegen. Für mich wird auch spannend, was in Rom und Paris passiert, wo halt klassische Sandplatzbedingungen herrschen. Ja, Rom hast du erwähnt mit dem Halbfinale, wo sie von Świątek dann böse vorgeführt wurde. Vielleicht wird es enger, aber das will ich dann erst sehen, weil, wie gesagt, Rom ist für sie schwerer als Stuttgart zu spielen. Bei den French Open hat sie ja noch nie die zweite Woche erreicht. Und da habe ich sie auch dazu gefragt, ob das so vielleicht auch ein großes Ziel für sie ist, da mal endlich das zu schaffen oder gar mehr zu erreichen. Und ja, hören wir mal, was sie dazu sagte.
I've never said that clay is not one of my favorite surfaces. Actually, I really enjoy playing on clay. I really enjoy this extra time. And yeah, I had a good results on clay court. I really want to be in the second week of the French Open. And also, I really want to do well here. And I really enjoy playing on clay. And hopefully this year I can do really well on clay court.
Du hast ja erwähnt, dass Sand vielleicht nicht ihr Lieblingsbelag ist. Das hatte ich auch. Deswegen hat sie das erstmal klargestellt, dass das nicht so ist. Also sie genießt es, auf Sand zu spielen, was ich ihr auch glaube. Aber es ist für sie dennoch der schwerste Belag. Das zeigen ja auch die Ergebnisse. Und ja, sie will unbedingt die zweite Woche bei den French Open erreichen, aber eben auch allgemein richtig gut auf Sand spielen und dort einiges abräumen. In Stuttgart fand ich vor allem ihren glatten Sieg gegen Barbora Krejcikova sehr beeindruckend, weil das ist immerhin eine Ex-Roland-Garros-Siegerin und auf die trifft sie gefühlt ja eh gerade jede Woche. Das habe ich sie auch mit dem Augenzwinkern gefragt, ob sie ihren Draw überhaupt noch anschaut oder sich eh schon auf die Tschechin einstellt. Aber vor allem wollte ich auch wissen, wie viel Selbstbewusstsein ihr so ein Sieg gegen ja so eine gute Sandplatzspielerin gibt.
I'm not really looking into the draw, and yeah, this year we play a lot, always tough matches, and as I said, and it's not like it's giving me a lot of confidence, it just gives me belief that I can do well on clay.
Ja, ihre Antworten waren meist ein bisschen knapper, weil sie sich im Englisch, glaube ich, noch nicht ganz so wohl fühlt. Zumindest hat sie darüber gescherzt, als sie jemand fragte, wie gut ihr Deutsch wäre. Aber Kernaussage war eben, dass es, ja, ihr gibt den Glauben, dass sie wirklich auf Sand gut abschneiden kann. Und ja, auf Krejcikova trifft sie gerade tatsächlich sehr oft, auch wenn sie ihren Draw laut eigener Aussage ja nie anschaut. Aber ich kann dir schon mal sagen, dass in Madrid ein Duell unwahrscheinlich ist, weil dazu müssten beide das Finale erreichen. Und ja, Krejcikova hat da ein Problem namens Świątek vorher im Weg. Zu den deutschen Spielern kommen wir gleich auch noch, aber wer ist dir denn sonst noch besonders aufgefallen oder wen hast du für die nächsten Wochen auf dem Zettel?
Habe ich einen Namen, der dich vielleicht ein bisschen überraschen wird. Und ich gehe tatsächlich jetzt auf Ons Jabeur und jetzt fragen sich alle, wieso denn Ons Jabeur? Hat sich doch verletzt, Problem mit der Wade und so weiter, kann jetzt nicht spielen. Aber ich könnte mir vorstellen, weil das jetzt keine riesengroße Sache sein muss, da muskulär, Riss, Muskelbereich, Wade, dass sie vielleicht mit einer anderen Ausgangsposition nach Paris fahren wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für sie auch, also letztes Jahr hatte sie so gut gespielt vorher auf Sand und tolle Ergebnisse und alle haben sie da auf dem Zettel gehabt für Paris und auf einmal verliert sie in der ersten Runde. Das weiß ich noch, ich habe das kommentiert und ich habe das bei ihr tatsächlich schon öfter erlebt, dass sie auch nicht so guten Start in ein Match hat. Und jetzt war es hier in Stuttgart auch so, okay, gegen Ostapenko kann das natürlich auch absolut passieren. Die hat in der ersten Runde den ersten Satz gegen Ostapenko mit 1:6 verloren, dreht das Match dann noch 7-5, 6-3. Das war stark von Jabeur. Aber ich glaube, manchmal ist das ja auch so eine mentale Geschichte, dass die sich jetzt mal davon erholen muss. Dann ist die Frage, wie viel Zeit hat sie noch, um sich vorzubereiten? Und dann ist sie vielleicht nicht in dieser Drucksituation aus dem letzten Jahr. Und dass sie auf Sand, das wieder die Brücke zu dem, dass man bei Sabalenka nicht an Sand denkt, das haben wir bei Jabeur natürlich ganz anders. Auch da war ich dicht dran und so. Und dann hat sie einige Stops da aber mal so richtig schön eingewickelt. Und da siehst du natürlich den Touch. Also die bringt ja alles mit. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie lange diese kleine Pause sein muss, bevor sie wieder angreifen kann.
Ja, ich auch. Also ich bleibe jetzt kurz bei den verletzten Spielerinnen oder Angeschlagenen. Rybakina hat ja auch in Stuttgart aufgegeben. Da bin ich schon auch gespannt, wie die sich auf Sand schlägt. War ja bisher neben Sabalenka die Spielerin des Jahres und bei den French Open auch schon mal im Viertelfinale, meine ich. Sie spielt zumindest in Madrid wieder eben anders als jene Jabeur, weil damit hast du mich jetzt nur bedingt überrascht. Ich habe die ja auch stehen. Weil klar, die ist Titelverteidigerin Madrid gewesen. Swiatek hatte Jabeur nach deren Aufgabe ja wohl auch gesagt, dass sie sich im French Open Finale wiedersehen werden. Also der Satz hätte auch von Roger Federer stammen können. So ein kleines, bescheidenes Selbstvertrauen, was sie da ausstrahlt. Wir sehen uns im Finale dann beim größten Turnier. Aber ja, also Jabeur habe ich auch weit oben auf dem Zettel, wenn sie wieder fit ist. Gar kein Ding. Also Ostapenko ist wie immer von Weltklasse bis Kreisklasse alles drin. Raducanu wirkt ja auf jeden Fall komplett überfordert gegen sie. Ja, Coco Gauff als Roland Garros Finalistin des Vorjahres muss man natürlich auch auf dem Zettel haben, auch wenn die in Stuttgart noch nicht so stabil wirkte. Von der hören wir nächste Folge dann auch noch was. In Stuttgart fielen mir jetzt positiv sonst noch zwei Namen auf. Einmal Karolina Pliskova, die hat schon recht guten Eindruck gemacht, bis Swiatek dann in den Zerstörungsmodus geschaltet ist oder geschaltet hat. Da muss man aber dazu sagen, dass Stuttgart ihr auch liegt. Also mal sehen, wie sie es bei den anderen Sandplatzturnieren so hinbekommt. Pliskova war aber in Rom schon dreimal im Endspiel, hat einmal gewonnen. Bei den French Open war sie vor 6 Jahren mal im Halbfinale. Also abschreiben würde ich sie nicht. Und ich habe sie auch gefragt, wie optimistisch sie denn in diese Sandplatzsaison geht und ob sie spezielle Ziele hat.
Yeah, I mean, I feel like, you know, in tennis, the confidence is everything. Like, everybody's practicing, playing, you know, like, they're trying the best. But, of course, like, if you, like, can find this confidence where you're, like, a bit more relaxed on the court, I feel like this can win you matches a bit easier. And especially the hard matches and the first rounds of the tournaments where you don't know, like, with which shape you're coming into the tournament. So, yeah, of course, it's a good start. It's always important to, you know, start well. Then you have another chance and you feel like you already, like, won one match. You can relax a little bit. So last year, as I said, like, was not the best because I was coming back from an injury and I was struggling with, you know, not having many matches and not really finding the way how I want to play. So this year is a bit different. Of course, I can still play bad. I have days like that. But I feel like there is more of the days where I, like, feel I'm playing quite solid, like today, hopefully tomorrow too. So let's see. Of course, the goal is always, you know, the same. Win matches, win titles if possible, which on clay is not impossible because I won a couple, but it's still the hardest for me. So let's see.
Das war jetzt nochmal eine schön ausführliche Antwort. Im Prinzip hat sie eben bestätigt, dass Selbstbewusstsein im Tennis alles sei, darauf es ankommt. Vergangenes Jahr war eben schwer für sie, weil sie von der Verletzung zurückgekehrt war. Dieses Jahr ist dann anders. Sie hat zwar immer noch schlechte Tage, aber eben weniger, beziehungsweise es gibt mehr Tage, wo sie sich wohlfühlt und echt solide agiert. Und ja, ihr Ziel ist immer gleich, Matches und Titel zu gewinnen, was halt auf Sand für sie natürlich am schwersten ist, aber sie hat es ja auch schon geschafft. Mich hat aber vor allem eine noch beeindruckt, muss ich sagen. Das war Paula Badosa. Die hat ja erst Kasatkina weggefegt, dann ihre Landsfrau Buksa vom Platz geschossen und auch gegen Sabalenka war sie nah am Sieg dran. Also klar, ein bisschen Nerven gezeigt vielleicht, aber Sabalenka hat da auch ständig den Druck hochgehalten. Und ich finde Badosa halt spannend, weil hast du ja dann auch bei Netflix gesehen, wie hart die mit sich umgeht auch. Und ich fand, sie hat auch beim Sunshine Double und den Charleston schon ganz gut gespielt, war aber halt zweimal früh auf Rybakina getroffen, der sie aber auch wirklich den härtesten Fight aller geliefert hat, aber am Ende verloren. In Charleston dann noch knapp Pegula unterlegen. Und das waren an sich gute Leistungen, aber eben keine Resultate. Und in der Rangliste ist sie jetzt innerhalb von einem Jahr von Rang 2 auf 42 abgestürzt. Und ich habe sie ja gefragt, ob sie denn aus so Matches gegen Rybakina trotzdem Positives mitnehmen kann oder ob es für sie einfach nur eine weitere Niederlage ist.
Of the kind of personality I have, it doesn't help, because it's still a loss. And I'm very, like, I expect high on me. But as well, at the same time, I know it was a very good level match, and it was very close. So maybe if I try to be positive, I know that maybe I have that level, and I'm starting to have it. And I don't know if it helps, maybe a little bit.
Wie erwartet ist sie da eher streng mit sich. Es helfe nicht bei ihrer Art von Persönlichkeit und sie erwarte einfach zu viel von sich, ist sich aber bewusst, dass es ein gutes Match war. Also wenn sie jetzt versuche, es positiv zu sehen, dann weiß sie, dass sie das Level hat. Also vielleicht hilft es ein wenig. Ich hoffe, ich habe es ihr zumindest ein wenig in Erinnerung rufen können, dass sie ja eigentlich die beste Spielerin in den Wochen beim Sunshine-Doppel wirklich extrem gefordert hat, also, weil es wäre einfach schön, wieder eine selbstbewusste Badosa auf der Tour zu haben, weil die kann auf Sand auch richtig gut agieren. Mag jetzt manche vergessen haben, weil es vergangenes Jahr nicht so lief und ihre größten Erfolge bisher halt auf Hartplatz kamen, Aber sie ist ja auf Sand aufgewachsen, der Durchbruch war ja auf Sand gelungen. Ihre englische Wikipedia-Seite weist übrigens also immer noch Clay, also Sand, als Lieblingsbelag auf, während die Deutsche behauptet, es wäre Hartblatt. Gut, Wiki ist jetzt nicht die beste Quelle, aber hilft halt manchmal beim schnellen Kontrollcheck, was so Grand-Slam-Resultate betrifft. Ich habe auf jeden Fall Pardosa gefragt, was denn nun wirklich ihr bevorzugter Belag sei, und das hat sie gesagt.
I don't know. depends of the day, maybe. No, but I like both. I like both, but if I have to choose, maybe clay. It's one of my favorite surface. I like to play on clay. I think my game can adapt on any surface, to be honest. But yeah, I mean, as you said, I got my big breakthrough was in clay, on clay. Last year was a tough one, and I hope this year it's better than last one.
Ja, also sie meinte, dass es wohl tagesabhängig bei ihr ist. Mag beides, aber wenn sie sich entscheiden müsste, würde sie wohl Sandblatt sagen. Aber sie findet, dass ihr Spiel sich auch auf jeden Belag gut anpassen kann. Und das stimmt schon sehr. Sie hat nicht so einen Direktbelag, wo ich sage, der ist klar schwächer. Jetzt in Madrid könnte sie in dem zweiten Match auf Coco Gauff treffen. Das fände ich sehr spannend. Ich bin jetzt bei ihr auch gespannt, wirklich, wie es da läuft, weil sie gerade sich in der Heimat ja besonderen Druck macht. Das hat man ja in dieser Netflix-Folge gut gesehen. Sollte sie ihr erstes Match gewinnen, wie gesagt, ja, Gauff wäre wirklich eine schwierige Aufgabe für sie. Aber lass uns zu den Deutschen kommen, denn als du Sporteln warst heute Morgen, hat ja Gule Niemeyer bereits ihr erstes Match gespielt und gewonnen. Wie der Kommentator öfter darauf hinwies, war es ihr erster gewonnener Satz und später dann auch Match auf der WTA-Tour seit der Linz Open Anfang Februar. Dass die Formkurve weiter nach oben steigt, war aber, finde ich, schon bei ihrem Erfolg beim Billie Jean King Cup zu sehen und dann auch beim Porsche Tennis Grand Prix. Oder wie schätzt du denn deren Situation ein?
Ja, ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wer kommentiert hat, aber ich habe es hier auch offen. Da guckt man natürlich schon mal rein. Das ist schon hart, wenn man das so sieht. Linz da die zweite Runde erreicht, genau. Und dann haben wir hier Monterey, Indian Wells, Miami, Charleston. Dann kam der Billie Jean King Cup. Dieses Match vor der heimischen Kulisse, wo sie sich am Ende ja auch so richtig gefreut hat und das komplett auch rausgelassen hat. Und das habe ich ihr auch komplett abgenommen gegen Haddad Maia. Also das war ja ein wichtiger Moment im Duell gegen Brasilien. Sie gewinnt den ersten Satz im Tiebreak mit 7-3, verliert dann den zweiten Satz und holt sich dann aber dieses Match. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Okay, dann hat sie natürlich jetzt vielleicht auch nicht die einfachste Auftaktgegnerin beim Porsche Tennis Grand Prix gegen Rybakina. Kannst du ja auch gleich mal kurz erzählen, ihr habt da irgendwie immer unter euch akkreditierten Journalisten so ein Tippspiel oder sowas gemacht, ne? Ist der, glaube ich, zwischendurch auch gar nicht so schlecht für dich gelaufen. Du hast ja natürlich auch deine Expertise, aber ich glaube, du hattest sogar gedacht, dass Jule Niemeyer noch etwas deutlicher verliert. Also am Ende sind es ja diese zwei Sätze dann gewesen, 5-7, 3-6 aus ihrer Sicht. Ich habe das in dem Moment nicht sehen können, weil ich parallel beschäftigt war. Aber ich glaube, das war, was ich dann auch so gelesen habe, erstmal ein ganz guter Auftritt, weil gegen Rybakina ist eben auch nicht leicht. Genau, und heute Morgen hat sie da schon gespielt, erste Runde gewonnen, 6-4, 6-2 gegen die Chinesin Wang und, wo habe ich es mir aufgeschrieben, gegen Kvitova wird sie jetzt wahrscheinlich kommen. Ja, okay, genau. Also es kann ja eigentlich nur jetzt so langsam wieder, nach dem, was wir letztes Jahr von ihr gesehen haben, kann es ja eigentlich nur mal langsam wieder so ein bisschen nach oben gehen, denke ich.
Ja, also zum Tippspiel komme ich gleich. Erstmal vorweg, ich finde, bei ihm muss man jetzt ein gesundes Mittelmaß finden. Schlimmste sieht überstanden aus, weil das Match in Mexiko gegen Dolaheit war wirklich schwer mit anzusehen. Kommt halt mal vor. Aber jetzt zeigt ihre Formkurve definitiv wieder nach oben. Wie du es gesagt hast, der Sieg gegen Beatrice Haddad-Maia war enorm wichtig. Also auch für sie, für das deutsche Team aber auch, denn Brasilien hat ein überragendes Doppel. Das wäre eng geworden sonst. Ja, Rybakina natürlich undankbares Los dann, hat stark mitgehalten. Also ja, wenn wir zum Tipp kommen, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Nuller gegeben, aber ja, bei mir wäre es ein bisschen klarer ausgegangen, als es dann war, das gebe ich zu. Ja, weil ich dachte, so schnelle Bedingungen, das könnte Rybakina schon taugen, aber hat Jule Niemeyer echt gut gemacht und hat mich ja auch gefreut. Ja, zweiten Satz hatte Niemeyer sogar die Chance, wirklich die große Chance aufs Doppelbreak bei 3-1, wo er einen Volleyfehler unterläuft. Ich will jetzt nicht sagen, wie leicht oder schwer der Ball war, weil ich hatte sie da gefragt, ob so ein Ball im Kopf bleibt, weil ich es halt menschlich fände. Aber sie empfand es wohl eher so, dass sie sich für die Entscheidung für den Volley rechtfertigen müsse. Und dieser eben schwerer aussah, was ich aber durchaus so sehe. Aber machbar war er natürlich für eine Spielerin ihrer Qualität. Die anderen Breakbälle waren schwieriger, weil der Rybakina oft großartig agiert hat. Und das war dann halt bei 3-3 nochmal der Fall. Und danach hat man den Frust bei Niemeyer gesehen. Also die letzten zwei Spiele waren dann eher mehr Frustspiele. Dennoch war es ein positives Match. Und ja, heute genau hat sie auch gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Ich habe mir das Match angeguckt, abgesehen eines Wacklers bei 5-2 im ersten Satz war das echt souverän. Man darf jetzt auch nicht übertreiben, ihre chinesische Gegnerin wirkte auch ein bisschen überfordert, muss man sagen. Aber es war ein sehr guter Start und genau jetzt gegen Kvitova bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Sie fühlt sich auf Sand jedenfalls wohl, das hat sie mir auf meine Nachfrage auch bestätigt, weil ich ja meinte ja, manche hat so gesagt, ja, Rasen wäre ihr bester Belag, nachdem sie ja letztes Jahr in Wimbledon so aufspielte, aber ja, da wollte sie sich schon ja, etwas richtig stellen. Hören wir mal rein.
Ja, ich finde, dass Sand immer noch der natürlichste Belag für mich ist. Ich bin einfach auf Sand groß geworden. Ich habe da, keine Ahnung, mit 5 Jahren, mit 3 Jahren angefangen, drauf Tennis zu spielen und deswegen ist es mit dem Rutschen für mich was ganz Natürliches. Dass ich auf Rasen gut spielen kann, habe ich letztes Jahr gezeigt, das stimmt, aber trotzdem spielen wir im Jahr, keine Ahnung, 4 Turniere auf Rasen. Deswegen ist es, glaube ich, blöd, wenn das der beste Belag wäre. Aber ja, ich glaube, dass mein Spiel eigentlich für alle Belege gemacht ist. Ich kann auf Sand spielen, mit meiner Vorhand, mit dem Aufschlag. Ich kann von hinten returnieren. Dann, klar, habe ich den Slice für Rasen, für Hartplatz, ist mein Spiel auch gemacht, weil ich schnell spielen kann. Aber trotzdem ist Sand immer noch so der Top-1-Belag. Ja.
Ein mutiger Kollege hat sie dann noch zum Abend stattfindenden Spiel zwischen FC Bayern und Manchester City gefragt. Sie schien erst gar nicht in der Stimmung dafür zu sein, verständlich. Aber ist dann doch drauf eingegangen, kurz sagen wir so. Ja, also den Gegner, bei dem sie für Bayern ist, den gibt es, glaube ich, nicht. Was ziemlich amüsant ist, weil ihr Coach Christopher Kaas nach meinem Wissen totaler Bayern-Fan ist. Daher ja, ist Niemeyer wohl nur zu raten, diese Saison auszukosten, bevor es wieder umschlägt. Aber lasst uns zurück zum schönsten Sport der Welt kommen. Mit Tatjana Maria war ja auch eine zweite Deutsche noch am Start, die ja in den Tagen von Stuttgart für mein Empfinden wirklich die unterhaltsamsten Matches gezeigt hat. Es begann beim Billie Jean King Cup, wo sie ja schon noch von 3-5 im dritten Satz zurückkam. Und ging dann eigentlich beim Porsche Tennis Grand Prix wirklich nahtlos weiter. Das Match gegen die Schweizerin Jelena in Albon, die auch erst 24 Jahre alt ist, aber ähnlich variables Spiel hat, war großartig wirklich. Also Stadionsprecher Heinz Günthert, der hat ja früher auch mal Steffi Graf trainiert, der hat sich an 80er-Jahre-Tennis erinnert gefühlt. Dennis, sag gleich mal was, wie du sie so erlebt hast, Maria, aber vorher hören wir erst noch, was sie auf meine Frage sagte, ob sie sich ja als Schwäbin verpflichtet fühlt, ihren Leuten besonders viel und lange Unterhaltung für ihr Geld zu bieten.
Also es wäre mir lieber, wenn ich 1-1 gewinnen würde, in 40 Minuten natürlich, aber ich bin unglaublich gerne hier und klar ist man vielleicht auch ein bisschen mehr nervös. Also ich meine, ich war am Freitag auch sehr nervös, fürs Team zu spielen und hier natürlich auch vor Heimpublikum. Dann will man natürlich das Beste zeigen und so weit wie möglich kommen. Aber ja, das war kein einfaches Spiel, weil ich meine, sie spielt jetzt so ein bisschen Tennis wie ich. Also mussten wir uns wirklich, wir mussten ins Netz, wir mussten wirklich variabel spielen und deswegen ging das auch 7-6 im dritten aus.
Ja, vielleicht ist es genau dann diese Nervosität, die dann nochmal dazu führt, dass es noch ein bisschen spektakulärer wird. Ich meine, man kann ihr, also eigentlich kann man eher nur wahnsinnig gerne zugucken, weil sie hat so ein bisschen dieses andere Spiel. Es kommt natürlich immer darauf an, was man jetzt selbst mag. Wenn man jetzt das möchte, dass da wirklich voll draufgeknallt wird auf beiden Seiten, da muss man sich andere Spielerinnen angucken. Aber dieses ganze Variable mit dem Slice auf beiden Seiten, vor allen Dingen, wenn die Gegnerin völlig richtig das auch so in diese Richtung macht, dann ist das natürlich sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe immer bei Tatjana Maria das Gefühl, dass die wirklich dann auch alles auf den Platz lässt und das wirklich bis zum Ende auch durchzieht und versucht, sich das Match zu holen. Also Bogota-Finale war ja auch schon ein langes Ding, holt sie sich im dritten Satz mit 6-4, dann das Match gegen Pigossi im Billie Jean King Cup, 7-5, genau, hatten wir auch schon angesprochen. 7-6, dann die erste Runde, das hat ja ziemlich lange gedauert, das Match in Stuttgart. Und dann gegen Caro Garcia, aber selbst da, ich meine, gegen Garcia mit 7-6 und 6-4, also jetzt aus der Sicht von Garcia zu verlieren, ist, denke ich mal, trotzdem immer noch eine gute Leistung gegen so eine absolute Top-Spielerin. Ich hoffe einfach, sie ist ja nun auch schon einen Tag älter, ich hoffe, dass man das so sagen kann, ich hoffe, dass wir noch viel von ihr sehen oder noch, vor allen Dingen auch, wenn es dann, also klar, jetzt haben wir erstmal Sand als Fokus, aber dann kommt ja auch wieder Rasen und dann kommt der Slice nochmal, oder bekommt dieser Slice nochmal eine ganz andere Bedeutung. Mal gucken. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Macht einen guten Eindruck.
Gut, zu Ihren Zukunftsplänen hören wir dann in der nächsten Folge noch was. Du erinnerst dich. Hat sie ja was Nettes gesagt. Aber erstmal bleiben wir im Hier und Jetzt, weil gegen Garcia hat sie echt ein starkes Match gespielt. Ich habe mehrmals gedacht, das wird der nächste Dreisatz-Krimi. Aber da hat sie eben dann nicht die entscheidenden Punkte gemacht und knapp verloren. Garcia sprach aber danach davon, dass Marias Spiel einzigartig sei und sehr unangenehm zu spielen. Und da wollte ich auch von Maria wissen, wie ihr diese Rolle als ungeliebte Gegnerin auf ihr Spiel bezogen denn so gefalle.
Ist ja auch irgendwo mein Ziel mit meinem Spiel, dass ich einfach variabel spiele und meine Gegnerin so ein bisschen aus ihrem Spiel rausbringe. Und wie gesagt, also ich hatte wirklich meine Chancen heute und es ist einfach schade, dass ich die nicht nutzen konnte.
Aber gibt dir Selbstvertrauen für die weitere Sandplatzsaison?
Auf alle Fälle. Ich meine, ich habe eigentlich immer Selbstvertrauen, aber momentan natürlich, ich habe Bogota gewonnen, ich hatte auch heute meine Chancen wieder. Ich meine, das zeigt mir, dass ich auf alle Fälle da vorne mitspielen kann und deswegen gehe ich da raus jeden Tag und versuche mich weiterzuentwickeln, versuche mein Spiel weiterzuentwickeln, weil ich wirklich glaube, dass ich da vorne mithalten kann.
Was beim Spiel gegen Garcia auch ein bisschen auffällig war, war, dass die Zuschauer zwar schon auf ihrer Seite größtenteils waren, aber es war nicht so eine Stimmung wie in ihrem ersten Match. Und vor allem gab es halt eine kleine Garcia-Fangruppe, die oft lautstark zu hören war. Also das zur Erklärung, das ist so, jede Spielerin bekommt einen Tennisclub von Kids aus der Region gestellt, die dann eben für diese Spielerin ein bisschen Stimmung machen. Und da war Maria jetzt nicht ganz so angetan davon, beziehungsweise Dennis, du warst bei der PK auch dabei. Lass uns erstmal hören, wie Maria das empfand und dann sag gern du, ob du ihren Ärger auch verstehen kannst.
Ja, also ich denke, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, ich meine, wahrscheinlich hat jede Spielerin ihren Fanclub hier sozusagen. Was ich persönlich, was es eigentlich nur in Deutschland gibt, ich denke, ich bin da kein Fan davon, dass jeder seinen Fanclub bekommt, denn ich meine, wir spielen hier in Deutschland und ich finde, wenn dann eine Deutsche auf dem Platz steht, dann sollten auch alle für die Deutsche sozusagen sein. Und das gibt's einfach in anderen Ländern nicht und ich finde das einfach traurig, dass man da natürlich ist toll für die anderen Spieler, die hierher kommen und ihren Fanclub haben, aber ich glaube, für die Deutschen ist es wirklich nicht so toll. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, dass sowas gemacht wird und deswegen, ja, ich bin da kein großer Fan dafür.
Ja, Stefan, vielleicht kannst du das gleich nochmal ganz kurz, also nochmal ein bisschen weiter ausführen, weil mir war das auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also das ist wohl in Deutschland, kommt es teilweise vor, dass dann eine Spielerin eine Gruppe zugeteilt bekommt. Vielleicht kriegen die da noch vergünstigte Konditionen, dass sie da vielleicht gratis irgendwie reinkommen. Ich kann das irgendwie verstehen, dass dann die Stimmung für die Spielerinnen aus anderen Ländern, also es soll jetzt keine Friedhofsstimmung sein und dass da dann irgendwo eine Gruppe auftaucht, die dann ein bisschen Lärm macht für eine der Gruppe zugeteilten Spielerin, das finde ich grundsätzlich okay. Nun ist es so, dass ich das vor Ort nicht miterlebt habe, aber wenn das jetzt irgendwie 20 Kids oder sowas sind, die ganz hemmungslos sind und sich die ganze Zeit da die Seele aus dem Leib schreien und quasi gegen die vielleicht zurückhaltende Masse, die sonst noch im Stadion ist, also wenn sie da einfach so die Oberhand hat, diese Gruppe, dann ist das natürlich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig für Tatjana Maria. Deswegen kann ich das da schon auch verstehen. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was du darüber weißt, wie dieses System funktioniert. Und du hattest mir auch schon gesagt, dass es in Stuttgart das schon länger gibt.
Ja, also genau, in Stuttgart gibt es das länger beim Porsche Tennis Grand Prix, deswegen ist es jetzt nicht generell in Deutschland so, das ist eben da so. Ich habe auch die Namen gesehen von den Fanclubs, aber da werden halt immer aus der Region eine ausgewählt, wie ich gesagt habe. Und in dem Fall kam, glaube ich, vieles zusammen einfach. Die anderen Zuschauer waren ein bisschen leiser als üblich, eben zurückhaltender. Und dieser Fanclub, der überhaupt nichts falsch gemacht hat, das war jetzt wirklich nicht, dass die irgendwie gegen Maria geschrien hätten. Überhaupt nicht. War, also von meiner Seite finde ich komplett okay. Es war nur einfach so, ja, die haben ihre zugewiesene Spielerin recht lautstark unterstützt und dieser Fanclub war ein bisschen lautstärker als andere. Und wenn du halt dann bei wichtigen Punkten, die manchmal lauter als den Rest des Publikums hörst, dann verstehe ich, und Maria dann teilweise noch in der Ecke war, wo das war, dann verstehe ich schon, dass sie sich da als Lokalmoderatorin irritiert gefühlt hat. Das war ein bisschen unglücklich. An sich finde ich die Idee aber gut, dass jede Spielerin wenig Support hat. Es ist auch nicht so, dass ständig Deutsche spielen. Also am Schluss, gerade bei den Erstrundenduellen, wo keine Deutsche spielt, bringt es ja auch ein bisschen Stimmung und Farbe rein. Klar hat sie sicher recht, dass in manch anderen Ländern wäre das undenkbar, wenn da eine Landsfrau spielt. Aber wir können jetzt da auch diskutieren, was es noch wäre. Unterstützung, was unsportlich, Lautstärke unfeuern ist natürlich gern gesehen. Aber das geht auch manchmal Zwischenrufe beim Ausschlag und doppelt die Fehler bejubeln. Das erleben wir auch in manchen anderen Ländern. Bei den French Open, finde ich, bewegt sich das Publikum je nach Matchverlauf oft so an der Grenze, wenn ein Franzose spielt. Da ist mir das persönlich lieber. Anke Huber hat auch gesagt, sie will mit Maria reden, aber grundsätzlich gab es da noch nie ein Problem damit. Schauen wir mal, was rauskommt. Maria ist ja erstmal direkt nach Madrid weitergereist, wo sie jetzt auf die 17-jährige Alexandra Ila von den Philippinen trifft. Die hat im vergangenen Jahr ja Geschichte geschrieben, als sie die US Open der Juniorinnen gewonnen hat. Es wird ein Duell der Generation, also hochspannend. Die trifft vermutlich wahrscheinlich auch der Schlag, die junge Dame, wenn sie das Spiel von Maria sieht, weil ich glaube, das hat sie noch nicht spüren müssen. Aber lass uns erstmal jetzt deutsch bleiben, aber zu den Herren kommen. Alexander Zverev hat bei den BMW Open ja sein Auftaktmatch verloren. Wir waren da ja noch in Stuttgart, ich konnte aber zumindest Highlights sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Zverev hat danach auf jeden Fall davon gesprochen, dass er mit den kalten Bedingungen, auch dem Druck in Deutschland zu spielen, nicht klarkam. Wie schätzt du die Lage um Zverev und ja, seine Form gerade ein?
Ich glaube, es ist ganz gut gewesen, dass er danach so ehrlich gesagt hat, dass er ein Problem hat, mit dem Druck zurechtzukommen. Weil wenn er da jetzt irgendwie was anderes gesagt hätte oder nach irgendwelchen Ausreden gesucht hätte, dann ist es irgendwie schwierig greifbar. Aber so hat er jetzt einmal gesagt, es ist schwierig für ihn, in Deutschland zu spielen, in München. Hat danach ja aber auch nochmal gepostet, er liebt es in Deutschland zu spielen, er liebt auch München und so und er wird wiederkommen. Aber es scheint dann doch ein gewisses Problem für ihn zu sein. Aber man muss das auch erstmal dann so zugeben. So, ich glaube, dass ihm das vielleicht rein spielerisch so nicht unbedingt passiert wäre, wenn er in Monte Carlo gegen Medvedev gewonnen hätte. Da war er sehr dicht dran. Ich glaube, wenn du so ein Comeback planst oder wenn du dich so zurückarbeiten musst, dann ist es ganz wichtig, dass du zwischendurch mal so ein Match gewinnst, was wirklich knapp ist. Und das dann aber, also vielleicht auch gegen einen, der minimal favorisiert ist, wie Medvedev das in dieser Situation dann ja gewesen ist, aufgrund der Verletzung vorher von Sascha Zverev. Ich glaube, dass das so diese Unterschiedsspiele sein können. Und das hat er da nicht gepackt. Und dann ist vielleicht das Vertrauen noch nicht ganz so da. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das anders gelaufen wäre, wenn er sich das geholt hätte. Okay, jetzt ist das so gelaufen. Natürlich echt bitter, da in der ersten Runde raus gegen O'Connell 6-7, 4-6. Hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Auch fürs Turnier natürlich super, super schade. Ja. Also eher raus, Bedingungen vor Ort nicht gut, Regen, 5 Grad und so, das war natürlich dann alles nicht so toll.
Ja, es war in Stuttgart Indoor schon angenehmer. Ja. Aber ja, auf die Bedingungen bezogen, das galt natürlich für beide Spieler, muss man auch sagen. Aber klar, leidet Zverevs Spiel schon besonders drunter, weil einfach ja, sein Ausschlag bei 4 Grad nicht mehr so gefährlich ist wie sonst. Und es spielt auch keine Rolle in dem Sinne, weil diese Bedingungen wird er sicher nicht in Madrid, Rom oder Paris vorfinden. Deswegen ist das jetzt eine einmalige Sache. Es ehrt ihn ja auch, dass er sich an die BMW Open in München gebunden hat. Auch wenn Barcelona beispielsweise seinem Spiel sicher besser legen würde. Auch, dass er den Druck spürt, weil er es in seiner Heimat besonders gut machen will, ist ja schön, dass ihm das so wichtig ist. Klar fragt man sich erstmal, was machst du dann bei Grand Slams, die international gesehen ja schon einen deutlich höheren Stellenwert haben. Aber wenn er da lockerer agieren kann und nur in Deutschland so einen Druck verspürt, für die Turniere schade, für sein Ranking wäre es zu verschmerzen, muss man ehrlich sagen. Erstmal verwundert es natürlich, wenn er gleichzeitig sagt, aber er hält nichts von Mentaltrainern. Muss jeder selbst wissen, natürlich. Aber wenn dich der Druck so lähmt, schadet ein Versuch vielleicht nicht. Wirkliche Bedeutung messe ich der Niederlage sonst aber nicht bei. Er hatte in den vergangenen Jahren jetzt auch schon Probleme bei den BMW Open. Die entscheidenden Wochen für ihn kommen eben jetzt. Madrid, Rom, Paris, danach können wir, glaube ich, wirklich sagen, wo steht der jetzt und wie weit ist er gegebenenfalls noch weg. Genau, Monte Carlo hast du angesprochen, war nach wackeligem Auftakt in der ersten Runde, war das sehr positiv, gerade gegen Medvedev, das Match habe ich komplett gesehen, war echt über weite Strecken sehr gut, er hätte es halt nur gewinnen müssen. Also im ersten Satz war er für mich klar überlegen, war aktiver, aber auch die Sätze 2 und 3 hätte er gewinnen müssen. Also hat beides mal zum Matchgewinn aufgeschlagen, dann gewackelt, auch im Tiebreak wieder. Da fehlt ihm vielleicht noch dieses Selbstvertrauen nach der langen Pause. Trotzdem, nach dem Match stand dann weniger das Sportliche, sondern eher der Zoff mit Medvedev im Mittelpunkt, weil er dem Russen ja große Unsportlichkeit vorgeworfen hat. Medvedev hatte ja in dem Match im zweiten Satz was unter anderem die Netzstütze entfernt und dann im dritten Satz noch eine Toilettenpause eingelegt mit bei einer 90-sekündigen Pause bei 4-3 war es, glaube ich, die ihm Zverev gestört hat, laut eigener Aussage. Aber ja, Dennis, vielleicht kannst du auch mehr dazu sagen, wie du den Zoff bewertest. Medvedev hat ja einen Tag später auch noch auf Zveres Vorwürfe reagiert.
Also vielleicht mal was Grundsätzliches dazu. Ich habe diese Dokumentation gesehen. Zverev, der Unvollendete. Ich glaube RTL Plus oder so, bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Du hattest das, glaube ich, nicht gesehen, hattest du mir gesagt. Wir haben vor Ort schon kurz drüber gesprochen. Das ist richtig, ne?
Ja, korrekt.
Liegt der Fokus ganz klar auf der Verletzung in Paris mit allem, was danach dann so passiert ist. Und er wird natürlich interviewt und dann ist da noch seine Mutter, die spricht, sein Bruder spricht, sein Vater übrigens nicht. Matthias Stach ist noch mit dabei, der seine Einschätzung auch noch mit reingibt und so weiter. Und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen, diese ganze Doku. Und ich fand ihn auch authentisch. Es gab sogar so einen kleinen Moment, in dem er so über das große Ganze spricht und warum man das eigentlich macht und so, wo er dann kurz auch mal schlucken musste und wo man dann doch auch gemerkt hat, wie wichtig ihm Tennis ist und was ihm das bedeutet. Dann ist auch hat er sich auch so eine kleine Träne verdrückt und das hat mich dann auch gekriegt. Da dachte ich, Mensch, guck mal, das geht doch. Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, ich glaube, dass er manchmal in der kommunikativen Art irgendwie besser sein könnte. Also dieses Interview, um das es jetzt geht, draußen ist es dunkel vom Stadion, er wird von Sky noch abgegriffen, er ist natürlich noch aufgewühlt und auf jeden Fall ist Medvedev jemand, gegen den man nicht gerne spielt und der auch seine kleinen Dinge immer macht mit diesem Netzteil da und so, das ist völlig klar. Nur ich finde eben, dass Zverev das kommunikativ manchmal nicht so gut löst in verschiedenen Situationen und dann so schießt und so. Und ich glaube, er hat ja hier und da auch in Deutschland so ein bisschen das Problem, nicht immer so super beliebt zu sein. Sein Bruder sagt das übrigens in der Dokumentation auch. Es gibt bestimmt viele, die ihn sehr mögen und es gibt viele, die ihn gar nicht mögen. Also das ist da sogar auch so bewusst, dass sich die Geister da irgendwie so scheiden sozusagen. Und ich finde es manchmal einfach ein bisschen unglücklich, wie er die Dinge raushaut, ohne vielleicht noch mal kurz ein bisschen drüber nachzudenken. Jetzt ist er noch keine 32 oder so, aber er ist eben auch nicht 17. Also ich finde, er müsste ein bisschen reifer sein, um damit ein bisschen besser umzugehen. Das ist so mein Eindruck.
Ja, genau. Also du hast schon angesprochen, ich sehe das auch so, dass das vieles auch der Situation geschuldet war, eben, wie du gesagt hast, so direkt kurz nach dem Match im Interview. Ja, ich kann in der Situation den Frust komplett verstehen, weil sonst hätte er sich selbst auffressen müssen, dass er das Match noch hergegeben hat, weil das war allein seine Schuld. Das wusste er, glaube ich, auch. Die Netzstütze im zweiten Satz da, die Medvedev rausgenommen hat, ja, sicher grenzwertig, aber es war nichts beschädigt. Da bekam er auch keine Verwarnung. Und soweit ich das gesehen habe.
Da muss ich nochmal ganz kurz rein. Also bescheuert, das ist auch wirklich maximal bescheuert. Ne? Warum nimmt er da die Netzstütze raus? Wie dumm ist das eigentlich? Muss man ja auch mal sagen. Also was soll das? Natürlich kommt er damit beim Gegner in den Kopf. Es ist ja so bescheuert eigentlich.
Ja, war es vielleicht so? Ja, das ist die Frage. Es gab jetzt keine Spielverzögerung zumindest, soweit ich es zumindest gesehen habe. Die konnte ja schnell wieder eingesetzt werden. Und Zverev hat es gesehen und in dem Moment geschmunzelt. Ich weiß natürlich nicht,
genau.
Ich weiß natürlich nicht, was in dem Moment in ihm drin vorging.
Das ist ein Mittelchen gewesen von Medvedev, um irgendwie in den Kopf reinzukommen. Und das schaffst du. Du machst irgendwas, wo der Gegner dann denkt, hä, wieso macht der das? Okay, es gibt keine Verwarnung und nichts, aber dann kann er auch, was weiß ich, dann kann man ja sich alles einfallen lassen. Dann ziehst du den Schuh aus und schmeißt ihn ins Teefeld und dann ziehst du ihn wieder an und kriegst vielleicht auch keine Verwarnung. Ich weiß es nicht.
Fände ich gut. Aber keiner weiß. Steck ihm das mal, soll das nächste Mal machen. genau. Aber darüber kann man gern diskutieren. Dem kann ich folgen. Die Toilettenpause im dritten Satz, die ja laut Zverev eben nicht erlaubt sei. Also ich habe es jetzt nicht mitgestoppt, aber Medvedev wirkte extrem schnell zurück. Und wenn er es innerhalb der 90 Sekunden schaffte, habe ich da kein großes Problem, zumal er den Schiedsrichter vorher gefragt hat. Und was man dazu sagen muss, also es hat nicht Zverev aus dem Rhythmus geworfen. Medvedev hatte sein Spiel davon zu null gewonnen. Nach der Toilettenpause hat er die nächsten zwei Spiele verloren und Zverev konnte zum Matchgewinn aufschlagen. Also wenn die Toilettenpause jemand aus dem Rhythmus geworfen hatte, war es Medvedev. So fair müssen wir dann schon sein. Mhm. Ich verstehe aber Zverev schon, dass die Mädchen von Medvedev da grenzwertig sind. Für mich sind sie meistens noch auf der besandten Seite, nicht immer. Und das Gegner kann sicher nerven, gar kein Thema. Unfairster Spieler der Welt ist für mich trotzdem übertrieben. Da fallen mir einige andere Namen ein. Und dass Zverev halt selbst sagte, er würde Fairplay Sportsgeist so sehr ernst nehmen, war im Netz natürlich ein gefundenes Fressen und Zverevs beste Ausraster gegenüber Schiedsrichter machten die Runde. Man muss dazu sagen, dass er sich einmal klar gebessert hat und ich glaube, dass Zverev sein Verhalten dann nur auf den Gegner bezogen hat. Da sage ich aber schon, der Schiedsrichter ist auch ein Part von dem Match und das Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter zählt natürlich auch zu Sportsgeist. Aber klar, Medvedev hat ja auch gesagt, eventuell ist es vielleicht aus der Hitze des Gefechts passiert und sie können darüber reden, wenn Zverev das will und ich hoffe, die räumen das aus, wobei so eine Rivalität ja auch nicht schlecht ist, ihre Matchups sind an sich auf jeden Fall trotzdem immer super zum Anschauen, finde ich. Apropos super zum Anschauen, Carlos Alcaraz hat ja nach der Verletzungspause auch direkt mal Barcelona gewonnen. Wir kommen ja gleich noch zu den Sorgen rund um Djokovic und Nadal, aber ist Alcaraz für dich jetzt sogar der Favorit in Paris aktuell oder wer oder was kann ihn überhaupt stoppen?
Ja, also ich denk mal schon. Übrigens ist er gerade sowas von prominent auf dem Cover des Tennismagazins drauf, oben ohne. Und du siehst wirklich jede Muskelfaser da. Das ist wirklich Wahnsinn, wie der Typ austrainiert ist. Ich hatte ja, glaube ich, wenn ich mich richtig... Ja, so ähnlich wie ich, genau. Ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass ich mir so ein bisschen Sorgen mache, dass er immer mal wieder schon jetzt auch verletzt ist. Vielleicht ist es aber auch genau richtig oder vielleicht ist er in den Situationen dann auch einfach schon vorsichtig genug, um nicht zu sagen, ja, ich spiele trotzdem alles, sondern sagt, ja, nee, das zwickt hier da ein bisschen und so und ich lasse mal was aus. So, dann entstehen bei uns Sorgen, aber vielleicht ist er dabei auch relativ entspannt und denkt, ja gut, dann spiele ich die Woche jetzt nicht, danach bin ich aber wieder topfit. Weil was er dann jetzt da wieder gemacht hat, natürlich ist er dann, also klar, du musst natürlich immer Djokovic und Nadal, werden wir gleich noch kurz drüber sprechen, die musst du natürlich mit reinnehmen, aber das war schon wieder ziemlich, ziemlich stark von Alcaraz in Barcelona. Kein Satz verloren, Tsitsipas im Finale, 6-3, 6-4, vorher Evans, 6-2, 6-2, ein bisschen knapp war es, okay, gegen Davidovic Fokina, da hat er mal einen Tiebreak gespielt, okay, aber ansonsten ist das schon heftig. Also wenn der mal irgendwo aussetzt oder so eine Woche, ich glaube nicht, dass wir dann irgendwie die Hände beim Kopf zusammenschlagen müssen.
Ja, also Nadal und Djokovic mal außen vor gelassen. Jetzt habe ich wirklich Schwierigkeiten zu sehen, wer ihn stoppen kann. Was klar ist, sein Körper war im vergangenen halben Jahr, wie du es gesagt hast, schon immer wieder verletzungsanfällig. Aber wie er Tsitsipas im Barcelona-Finale entzaubert hat, war schon stark. Übrigens, Alcaraz hat ja vor dem Match zugegeben, dass er schon sehr nervös war. Aber es half ihm, mit einer Psychologin zusammenzuarbeiten, mit seiner. Das nur am Rande, weil ich es einfach beachtenswert finde, dass ein 19-Jähriger das direkt schon als Hilfsmittel nutzt. Ja. Ansonsten hat er es halt perfekt gemacht. Er hat Tsitsipas mit seinen starken Grundlinienschlägen da zurückgedrängt. Und der Grieche stand eh recht weit hinten. Deswegen hat ihn dann Alcaraz einen Stoppball wieder nach dem nächsten um die Ohren gespielt sozusagen. Das war einfach eine andere Klasse. Und Tsitsipas hat bei der Siegerehrung dann ja scherzhaft gesagt sogar, hey Carlos, lass es mal bitte ruhig angehen, sharing is caring, also grob gesagt, hey, gib auch mal was vom Siegerkuchen ab. Und später hat Tsitsipas aber auch gesagt, wir sehen Alcaraz als Beispiel, als Benchmark, obwohl er ja jünger ist als wir alle. Das finde ich schon bemerkenswert. Und wenn wir dann zu möglichen Rivalen kommen, klar, Sinner ist als direktes Matchup für ihn unangenehm, aber der Italiener kämpft gerade wieder mit seiner Gesundheit und ich habe halt immer noch Zweifel an seiner Nervenstärke in den großen Momenten. Das hat er mir in Monte Carlo im Halbfinale erneut bewiesen, weil dieses Duell mit Rune, das muss er gewinnen. Er muss auch das Turnier gewinnen für mich, aber da hat er es wieder nicht hinbekommen. Und gut, bei Rune, da habe ich halt ein bisschen Fitnesszweifel, muss ich sagen. Das war im Finale gegen Rublev so. Das war auch schon öfter im dritten Satz in diesem Jahr so. Klar hat er jetzt bei dem WW Open im dritten Satz im Finale 7-6 gewonnen, aber da müssen wir ehrlich sein, das lag jetzt vor allem an seinem Gegner Botik van der Sandschulp. Also der ist nervlich ja komplett kollabiert, sowas habe ich selten gesehen. Ich weiß, Runera neigt auch zum Drama, aber der war diesmal definitiv angeschlagen und van der Sandschulp war einfach nervlich komplett durch. Deswegen, also Rune ist gefährlich, weil er mental stärker ist, aber als French Open-Sieger zu sehen, tue ich mich noch schwer. Tsitsipas, klar, war schon mal im Finale sicher Kandidat, aber wenn wir gesehen haben, wie Alcaraz ihn da entzaubert hat, Rublev hat zuletzt stark gespielt, hat Monte Carlo gewonnen, aber auch der würde allein nervlich schon gegen Alcaraz den Kürzeren ziehen. Zverev müssen wir eben abwarten, wie die nächsten Wochen laufen. Medvedev wäre witzig, muss man sagen. Gerade wegen seiner Ablehnung Sand gegenüber. Aber ja, also mehr als Viertelfinale in Paris würde mich dann doch wundern. Erstmal mal schauen, wie es so in den nächsten Wochen bei dem läuft. Insofern landen wir dann eben wieder neben Alcaraz bei den üblichen Namen Djokovic und Nadal. Mhm. Der Serbe hat jetzt eine 2-2-Bilanz auf Sand dieses Jahr. Nicht völlig untypisch für ihn, aber er hat jetzt eben auch wegen einer Ellbogenverletzung Madrid abgesagt. Macht er dir Sorgen oder siehst du sogar die French Open in Gefahr?
Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, so richtig zu sagen, ja, in Gefahr, ja. Weil da komme ich wieder darauf zurück, was ich zu Ons Jabeur gesagt habe. Wenn das jetzt keine riesengroße Verletzung ist, dann reicht meiner Meinung nach die Zeit noch, um sich dann darauf vorzubereiten. Ich habe in Stuttgart mich mit Yannick Schramm unterhalten. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist auch so als deutscher Trainer teilweise mit auf der Tour unterwegs. Hat übrigens Iga Świątek mal betreut, als die noch ganz, ganz jung war. Ich kannte Yannick vorher nicht, aber wir haben uns da ein bisschen bei der Racket Sports World kennengelernt. Und der hat mir erzählt, dass er zuvor noch in Monte Carlo gewesen ist und am Trainingscourt gestanden hat bei Novak Djokovic und da schon gedacht hat, irgendwie ist der momentan nicht gut. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, aber das ist ein Trainingseindruck und dann geht er auf den Court und dann spielt er eben doch wieder total gut und gewinnt. Und genau das ist aber nicht passiert, weil er hat ja einfach nicht gut gespielt. Gegen Musetti dann verloren und dann auch gegen Dusan Lajovic verloren beim nächsten Turnier im Viertelfinale. Schwierig zu greifen jetzt gerade, aber da jetzt die French Open nicht nächste Woche losgehen, kann das auch alles so nichts heißen. Also es kann auch sein, dass er da wieder richtig top in Topform ankommt, weil ich denke immer so, die körperliche Verfassung hat er eh und wenn er jetzt gerade mal irgendwas da irgendwie im Kopf hat oder was gerade nicht so ganz läuft, dann schüttelt er das wieder ab und dann ist der zack wieder da. Das glaube ich schon.
Ja, also wenn wir eines bei Djokovic über die Jahre gelernt haben, dann ist es ja Verletzungen von ihm jetzt nicht überzubewerten, ja. Und ich sage ausdrücklich dazu, das heißt lange nicht deshalb, dass er überhaupt nichts hat. Ich bin auch diesmal sicher, dass er da gerade Probleme hat. Weil er serviert nicht absichtlich langsamer oder denkt sich, ja, heute spiele ich meine Vorhand mal nur mit 80%, weil ich gerade Lust dazu habe. Also er zeigt uns eben seine Beschwerden gerne, weil er recht sensibel ist mit seinem Körper und es ist halt aber von außen echt schwer zu sagen, wie groß das Problem ist. Dass er beim Turnier seines Bruders jetzt nach 6-3 im Tiebreak den zweiten Satz und damit das Match noch verliert, war jetzt nicht mal schlecht für ihn, glaube ich. Gerade bei diesen extrem langsamen Bedingungen dort, das ist sicher auf den Arm gegangen und damit hat er sich weitere Belastungen erspart und ja, die Abrissage in Madrid, wo er sich eh nie super wohl fühlt, der macht total Sinn. In Rom wird er da immer gefeiert, das wäre ein Halbitaliener. Also wenn er da zurück ist und okay aussieht, dann mache ich mir auch 0,0 Gedanken für Paris, dass es irgendwie ein Problem wäre. Das Einzige, was so ein bisschen im Hinterkopf schwebt, vielleicht auch bei ihm, es ist der rechte Ellbogen, an dem er 2018 ja operiert werden musste. Und das ist mit Sicherheit auch seine größte Angst, weil er fürchtet ja nichts mehr als Operation. Okay, vielleicht abgesehen von der Corona-Impfung noch, aber damals hat er ja auch ewig sich nicht für die OP entscheiden wollen und allen möglichen Hokuspokus probiert, bis er dann eingesehen hat, okay, nee, es geht leider nicht anders. Er wird jetzt einfach hoffen, dass es besser wird, wenn das nicht der Fall ist, dann kann er Paris nicht gewinnen. Das ist so. Also das kann in Wimbledon vielleicht für ihn immer noch reichen oder in Australien, aber auf Sand kann er anders als Nadal auf keinen Fall mit 90% gewinnen, da bin ich mir sicher. Und da sind wir auch beim anderen Sorgenkind, denn die 90% würde Nadal jetzt wohl gerne unterschreiben, denn ich glaube, er ist im Moment nicht mal in der Nähe davon. Das legt zumindest sein jüngster Instagram-Post nahe. Wobei, jetzt habe ich ihn heute eben gerade noch ein Video gesehen, wo er, oder ein Bild war es nur, wo er Aufschläge macht. Wie gesagt, man sieht nur ein Bild, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie schwungvoll die waren. Er hat auf jeden Fall in dem größeren Instagram-Video ja davon gesprochen, dass die Verletzung am Hüftbeuger und der Leiste eben nicht wie gewünscht heilt. Eigentlich waren ihm 6 bis 8 Wochen gesagt worden. Jetzt sind wir in Woche 14 und die Probleme sind immer noch da. Also sie probieren jetzt auch eine alternative Behandlung. Das hat mich schon stutzig gemacht, und weil ich weiß ja nicht, ob und wie viel schon besser geworden ist, aber es ist erstmal ist es abzuerwarten, dass so eine Alternativbehandlung wahrscheinlich dann auch Wochen benötigen wird. Und dann wird es sehr eng mit den French Open. Wie schätzt du denn die Chancen auf seinen Start dort ein?
Also erstmal ist es gut, dass er trainiert. Weil, also solange es diese Szenen gibt, auch wenn er selbst sagt, dass er nicht so trainieren kann, wie er es eigentlich müsste. Also er ist nicht auf dem Level, aber er ist auf dem Court und er kann versuchen, da ranzukommen. Das ist, glaube ich, erstmal gut. Also mein Gefühl würde mir jetzt sagen, er spielt die French Open. Es ist ja wirklich nur ein Gefühl, woher sollen wir das jetzt wissen, ne? Aber wenn du mich fragst, dann ist es halt, es ist eine Mutmaßung, dass er spielt. Aber ich habe ja schon vor, ich weiß nicht, ein paar Folgen den Take gehabt, dass ich glaube, dass er es nicht gewinnt, weil ich glaube, dass da welche dann sind, die stärker sind. Also natürlich ist es dann immer noch der riesig große Name, Rafael Nadal, den du dann da bezwingen musst, aber es gibt eben die Jungen, die dann vielleicht auch so cool sind und sagen, das stört mich eigentlich kaum. Also wenn, gegen so einen Alcaraz, der wirklich fit ist, dann da weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt noch unbedingt sagen muss, das kann nur Rafael Nadal gewinnen. Also da haben sich mittlerweile die Dinge auch so ein bisschen verändert. Aber klar, es bleibt spannend jetzt, ne? Wann kann er nochmal wieder richtig einsteigen? Wie viel Vorbereitung kriegt er wirklich in Wettkampfphasen? Ich will den ja auch. Ich meine, du hast mir auch erzählt, du bist sogar wieder vor Ort, ich dieses Jahr dann nicht, aber ja, ich würde dir auch gönnen, dass du ihn da vor Ort dann siehst.
Ja, also was Alcaraz betrifft, stimme ich dir zu. Bei den restlichen Jüngeren bist du optimistischer als ich, was ihre Nervenstärke angeht. Aber ja, die Lage bei Nadal ist auf alle Fälle so ernst, dass sogar Hollywood-Superstar Ben Stiller ihm ja extra gute Besserung gewünscht hat via Social Media. Nee, aber genau, ich war ja eigentlich ein bisschen der Optimistische bei ihm, weil ich gedacht habe, ja, wenn er Rom halbwegs fit aufläuft, ist alles im Lot. Da bleibe ich immer noch dabei. Nur ich habe jetzt einfach große Zweifel, dass wir ihn in Rom sehen. Um nicht zu sagen, es würde mich fast sogar wundern. Aber ich kann auch nur seine Aussagen werten und was die spanische Presse so schreibt, es bleibt einfach abzuwarten. Ich weiß es auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Genau für Roland Garros war ich eigentlich bis vor kurzem sehr überzeugt, dass er spielen wird. Jetzt bin ich tatsächlich eher bei 50-50. Weil ganz ohne Matchpraxis nach Paris wäre es auch ein gefragtes Unterfangen. Und ihn dort in Runde 1 oder 2 sang- und klanglos verlieren zu sehen, das will, glaube ich, kein Tennisfan. Also da ist mir egal, ob ich vor Ort bin, das muss nicht sein. Ja, also keine Ahnung, ich finde schon, dass alle der Big Three da würdige Abschiede verdient haben und da keine Demütigung in ihren eigenen Wohnzimmern. Deswegen, ich hoffe, dass wir Nadal und Djokovic wirklich fit in Paris sehen. Genau, letztes Thema für heute dann. Die WTA-Tour kehrt in diesem Herbst ja nach China zurück. Aus Protest gegen den Umgang mit Peng Shuai hatte die WTA ja keine Turniere mehr in China austragen wollen erst. Peng Shuai war mehrere Wochen verschwunden, nachdem sie einen hochrangigen chinesischen Politiker öffentlich des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatte. Die WTA selbst hat bis heute keinen direkten Kontakt zu ihr, aber wohl Kontakt zu Menschen, die ihr nahe stehen und laut denen sie sicher in Peking leben würde. Auch wäre versichert worden, dass die anderen Spielerinnen und Mitarbeiter sicher und geschützt während ihres China-Aufenthalts wären. Ich finde, es spricht für sich, wenn man sowas eigentlich in die PM schreiben muss. Aber bevor du uns deine Einschätzung gibst, Dennis, lass uns mal hören, was Swiatek auf die Frage eines Kollegen dazu sagte und ob sie auch Kontakt zum WTA-Boss Steve Simon sagte und hatte und in der Entscheidung irgendwie involviert war.
No, I didn't talk with anybody about it. First of all, I just trust the WTA is making the right decision, and I hope that we as players can be safe, no matter what country we're from. But I don't have any kind of emotional influence because I've never even been to China, so it's hard for me to say anything. But I just hope that WTA is strategically making a good choice.
Du, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Mir kommt da sofort dieser Satz irgendwie in den Kopf, Geld regiert die Welt. Also sie müssen dann auch wieder in China natürlich auch ihre Tour veranstalten und so. Irgendwie ist diese ganze Sache ja nach wie vor merkwürdig, wenn du selbst als Organisation, als WTA nie den direkten Kontakt irgendwie zu ihr hinbekommen kannst und eigentlich gar nicht so richtig weißt, was da los ist. Und nachdem man das mal ausgesetzt hat und jetzt doch wieder zurück, boah, ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich bin da aber auch ehrlich gesagt nicht ganz so nah dran, deswegen will ich da jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt so oder das ist jetzt so, das muss man jetzt so oder so machen, da halte ich mich lieber ein bisschen zurück. Aber Geld regiert die Welt war das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist.
Ja, das, also ich finde es erstmal schon interessant, dass Świątek und Co. da wohl nicht so involviert waren in der Entscheidung. Aber genau, wir brauchen da nicht lange rumreden, das ist eine Business-Entscheidung, ganz einfach. Das kann man finden, wie man will. Aber ja, das Geld hat entschieden. Also die WTA ist finanziell auch nicht auf Rosen gebettet, das haben wir allein die Woche auch gesehen. Ich meine, guck dir das Preisgeld in Barcelona an und dann das in Stuttgart. Und dann guckst du, wie viele ATP-Turniere es die Woche gab. Und dann guckst du, wie viele es WTA-Turniere gab. Spoiler, es war nur Stuttgart. Nochmal, ich liebe das Turnier in Stuttgart mit seinem kleinen, aber wirklich Weltklasse besetzten Feld. Aber du hattest halt Spielerinnen, die stehen knapp über 30, wie eine Marie Buschkova. Die kam nicht mal ins Hauptfeld von Stuttgart und konnte sich zwischen Quali, einem ITF-Turnier oder gar nicht spielen entscheiden.
Ja, ist krass.
Und natürlich darf man jetzt nicht nur eben an die Top 10 denken, wo das Geld relativ egal ist. Weiter hinten müssen Spielerinnen schauen, dass sie über die Runden kommen. Und da hilft es halt, wenn du bei irgendeinem Turnier in China für die erste Runde mehr Geld kriegst, als woanders fürs Viertelfinale oder so. Von der Perspektive, rein von der Perspektive gesehen, sicher nachvollziehbar, moralisch trotzdem natürlich enttäuschend, weil was hatte die WTA denn erwartet? Dass die chinesische Regierung auf die am Ende jetzt leeren Drohungen der WTA direkt gesagt hat, oh, wenn die WTA nicht mehr zu uns kommt, geht unser Land zugrunde. Gebt ihnen alles, was sie wollen. Wir werden unser Land komplett umkrempeln. Also das war ja klar, dass das nicht passieren wird. Es waren schöne Statements da, die WTA die Welt posaunte. Und ja, es half ja auch den Fall ein wenig öffentlich zu halten. Und vor allem die ATP, muss man auch klar sagen, hätte auch eine größere Hilfe sein können. Aber Tennis United gibt es halt bekanntlich weiterhin nicht wirklich. Dennoch kann ich jetzt auch nicht die WTA für einen mutigen Boykott feiern, denn ihr Boykott hat genau so lange gehalten, wie in China keiner spielen konnte, aufgrund der Corona-Pandemie eben. Jetzt ist es erstmals wieder möglich zu spielen und zack, 1, 2, 3, schon ist die WTA wieder zurück. Also super. Genau, deswegen war auf China bezogen der Boykott komplett nutzlos, das ist so. Das Einzige, was noch möglich wäre, ist, dass Spielerinnen von sich aus sagen, wir spielen dort nicht. Auch wenn ich damit nicht rechne. Ich habe Świątek auch danach gefragt, ob sie denn sicher wieder in China spielen werde. Mal, hören wir mal, was sie dazu sagt.
Well, honestly, our plans kind of, well, we, yeah, I mean, I think so. We haven't talked about it in the team. But, you know, the biggest tournaments are going to be there at the end of the year. So, so yeah, well, the calendar is, you know, constructed that way. So we kind of have to follow that. But we only talked about, you know, up until Wimbledon what's happening. So we're not, you know, looking that far.
Ja, also wir werden dann im Herbst sehen, wie es der Rest auch handhabt. Sie plant schon damit. Genau, jetzt fokussieren wir uns erstmal auf die Sandplatzsaison. Wie erwähnt, hören wir uns auch bereits in 2 Wochen schon wieder. Dann mit weiteren Stimmen von Świątek, Maria, Goff und vielen mehr. Dennis hat auch noch mit Andrea Petkovic gesprochen. All das aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne und dann hoffentlich bis in 2 Wochen.
Macht's gut. Ciao, ciao.